Geschmeidig, der Mehr als Fußball Podcast mit Ralf Exel und Taufik Khalil.
Herzlich willkommen zu Folge 12 von Geschmeidig, der Mehr als Fußball Podcast. Auch heute wieder mit meiner Wenigkeit Ralf Exel.
Ja, mit mir, mit Taufik Khalil. Und es gibt Folgen, die gehen unter die Haut und es gibt Folgen, die bleiben. Heute ist so eine, die, glaube ich, beides schafft. Wir sprechen nämlich über ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, ein Thema, dem viele gerne aus dem Weg gehen, über Alzheimer. Ein Thema, das viele betrifft, aber über das eben viel zu selten offen gesprochen wird. Und wir sprechen mit einem Mann, der genau das tut, mit dem wir offen über dieses Thema sprechen. Jo Feiler, herzlich willkommen bei Geschmeidig.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich mit euch reden darf.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du mit uns redest. Du hast ein Buch geschrieben, neulich rausgebracht, das sofort durch die Decke ging, wie man so sagen kann. Das heißt, ich denke nicht dran, und hast über deine Geschichte geschrieben. Du bist nämlich jetzt nicht der typische Alzheimer-Fall. Da geht man davon aus, Opa und Oma haben irgendwann mal das Problem. Erste Frage nicht, wie alt bist du, Jo?
Jetzt 53, ja. Vor 2 Jahren die Diagnose bekommen. Und ja, ich bin nicht der typische Fall. Man nennt es Frühdemenz. Wenn man unter 65 ist und eben nicht die alte Großtante oder der Opa ist, also das meine ich jetzt gar nicht so despektierlich, aber es ist tatsächlich eigentlich viel zu früh, weil man einfach mitten im Leben schon ist.
Gibt es da Zahlen, dass man sagen kann, wie viele Menschen früh dement erkranken?
Es sind ungefähr, die schwanken immer so, in Deutschland so um die 100 bis 120.000 tatsächlich von insgesamt jetzt Alzheimer-Erkrankten. Sind, glaube ich, 1,8 Millionen in Deutschland, die Alzheimer haben, und davon eben 100 bis 120.000, die Frühdemenz haben, also weit unter 65 auch sind.
Okay. Und du sprichst offen. Wir können heute mit dir offen über dieses Thema sprechen, was, glaube ich, ja, ich habe es ja gesagt, ein Thema ist, wo man erstmal sagt, oh, hey, Alzheimer, oh, ich doch nicht, aber es kann jeden treffen, oder?
Es kann jeden treffen und es muss gar nicht genetisch bedingt sein, vererbt sein. Es kommt plötzlich und da gibt es keinen Schutz davor. Es kann insofern jeden treffen, weil die Erkrankung, so weiß ich das von Wissenschaftlern, ist schon weit vorher auch im Körper, im Kopf, schon 10, 20 Jahre, bevor man überhaupt die ersten Merkmale erkennt, Vergesslichkeit und da kommen wir sicher noch drauf. Und da baut sich diese Krankheit sehr, sehr früh im Leben schon, oder die Krankheit nistet sich sehr, sehr früh im Kopf schon ein. Und es gibt keinen Schutz davor. Man kann nicht sagen, man lebt gesund, man ernährt sich gesund, man hat soziale Kontakte und macht Sport. Das sind ja diese drei wichtigen Dinge, die für jeden Gesunden und für jeden Alzheimer-Betroffenen ja gelten. Man kann da nicht, man hat keinen, wie du sagst, man kann sich nicht davor schützen.
Wie ist es denn bei dir gewesen? Du bist jetzt Anfang 50, wie waren die ersten Male, wo du sagst, weil, ich rede jetzt auch für mich, ich überlege schon auch inzwischen, Mensch, wie heißt der nochmal und wo war das und so weiter. Hat aber fast jeder, würde ich fast sagen, oder viele. Wie war es bei dir?
Bekomme ich oft als Antwort, oh, ich vergesse, also einmal hat jemand gesagt, ich vergesse auch vieles, wenn ich zum Kühlschrank gehe und den aufmache, weiß ich nicht mehr, was ich holen wollte, bis das Bier gesehen hat. Solche Antworten kommen vor allem von Männern. Und es ist tatsächlich so, viele haben Angst davor. Ich glaube jetzt nicht, dass du Angst hast davor, aber dieses leichte Vergessen war bei mir sehr oft der Fall. Und es ist dann immer mehr geworden. Und dann hat man am Anfang gesagt, typisches Burnout, ich habe es im Buch auch geschrieben, dann geht man in teure Hotels, macht ein Wellnessprogramm, versucht einen Coach zu haben, der dich motiviert, oder Yogamatte am Tegernsee ausbreiten und was für sich tun, das hat alles nichts gewirkt. Und dann kam halt auch die Diagnose Depression. Auch typisch als im Vorfeld von Alzheimer, oder anders gesagt, eine Depression kann sehr, sehr oft auch zu Alzheimer führen. Aber ich bin, wie gesagt, kein Mediziner. Und ich hatte das Gefühl, ich habe keine Depression. Ich habe einfach im Laufe der Jahre, als ich noch richtig im Beruf war, einfach viele Aussetzer gehabt. Wortfindungsstörung ist das eine, das Vergessen ist das andere, aber ein klassisches Beispiel, was mir so einfällt, ich stand mit Marco Reus in Dortmund im Stadion, habe für SOS Kinderdörfer was gemacht und habe ihn ganz allein, ganz in Ruhe ein Interview im Stadion und ich Kamera geht an und ich habe keinen Ton rausbekommen. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und ich habe hunderte von Interviews gemacht. Mir ist keine Frage eingefallen. Mir ist auch nicht mal die Idee gekommen, vom Zettel abzulesen. Und das ist mir immer wieder passiert. Typische Blackouts, wo man nicht aus Nervosität, ich habe Routine gehabt, kennt ihr ja, habt ihr ja auch. Aber da war immer sowas, so ein Loch da. Und das hat sich immer mehr vermehrt. Und dann hat meine Psychotherapeutin irgendwann mal gesagt, wir müssen jetzt tatsächlich mal ernsthaft über Alzheimer nachdenken, weil meine Mutter das ja hatte. Und dann kamen eben diese Untersuchungen. Die macht man nicht einfach nur so, weil die sehr aufwendig und teuer sind. Da muss man gewisse Merkmale schon vorweisen. Die hatte ich wohl schon. Ja.
Bevor wir jetzt richtig nochmal da einsteigen in deine Diagnose, wie du dein... Ist vielleicht ganz interessant, dich mal kurz vorzustellen. Wir beide kennen uns schon ewig. Ich habe am Bodensee gearbeitet, damals bei einem kleinen Radiosender. Du bei Radio 7 eben auf der Ostalb, glaube ich, oder Westalb, was ist es? Hilf mir,
Tuttlingen. In Tuttlingen war das, in Ulm überall, ja.
In Ulm überall. Daher kennen wir uns schon sehr, sehr, sehr lange. Du bist dann nach München gegangen. Erzähl so ein bisschen, du hast auch dann hier eine Agentur gehabt, hast mit vielen, weil du gerade Marco Reus schon mal hier in den Raum, ja, das trifft nicht jeder, eben Marco Reus und steht mit ihm alleine da im Stadion. Du hast einen Job gehabt, der stressig war, aber auch schön war. Du bist durch die Welt geflogen. Erzähl so ein bisschen, was hast du gemacht?
Also ich wollte immer Sportreporter werden, wie du wahrscheinlich. Und Ralf, du wolltest wahrscheinlich auch immer Sport.
Ganz genau,
Kopf haben. Und deshalb bin ich dann damals vom Radio zu einem kleinen Fernsehsender am Bodensee und dann nach München gekommen zu Sat.1 RAN und durfte da meinen Traum verwirklichen. War Field Reporter, war Sendungsmacher, habe ein bisschen auch moderiert, nicht so groß wie du, Ralf, und auch nicht so intensiv die Fußball-Bundesliga verfolgt, wie du das ja machst, Taufik. Und und dann habe ich nach ein paar Jahren mit zwei Kollegen von dort eine Agentur gegründet, eine Kommunikationsagentur. Wir haben ganz, ganz viele Interviews gemacht mit prominenten Menschen, mit schönen, guten, wichtigen Menschen.
Ihr habt mich mal zu Heidi Klum nach Los Angeles geschickt. Wow. Da habe ich für euch einen Job gemacht. Ich weiß noch, hat mich angerufen, hast du ein Visum für die USA? Sag ich, ja, hab ein Visum für die USA. Kannst du in 4 Tagen in die USA fliegen? Du musst Heidi Klum treffen. Und ich so, Genau so war's.
Ich weiß bis heute noch nicht, warum ich nicht selbst...
Das wäre die Frage.
Ja. Vielleicht wollte Heidi nicht mehr mit dir. Ich weiß es nicht.
Aber ich glaube, es war eine schöne Zeit für dich damals.
Es war keine schlechte Zeit. Nee. Aber du hast eben viel mit wie sagt man, Branded Content. Ja. Ihr habt viel gemacht für große Firmen, Adidas, McDonald's und alle möglichen.
Ja, genau. Und dadurch viel rumgereist, viel erlebt, viele Menschen kennengelernt und die ganze Welt auch bestaunen dürfen. Und das war für mich wie auf so einer Wolke zu schweben. Ich habe einfach Spaß am Job gehabt und durfte viel reisen. Und habe aber dann gemerkt, nach 13, 14 Jahren, das ist jetzt dann 6, 7 Jahre her, gemerkt, dass mir vieles zu viel wird und dass es nicht mehr so flutscht, wie es immer war. Ich dachte, ja gut, man wird älter und man ist nicht mehr der jüngste. Junge Nachwuchsreporter kommen nach und so. Aber ich habe dann halt wirklich gemerkt, dass es mühsamer geworden ist. Und dann bin ich raus aus meiner eigenen Agentur und habe aber gemerkt, als Selbstständiger ist es auch schwierig. Ich habe dann viel für Porsche gemacht, Filme und Interviews, aber ich habe gemerkt, dass es alles schwierig wird. Dann habe ich was ganz anderes angefangen, nämlich vor jetzt über 2 Jahren eine Festanstellung als Künstlervermittler in der Bundesagentur für Arbeit, weil ich gemerkt
habe. Vor der Diagnose oder nach der Diagnose?
Die Diagnose war danach, also die Untersuchungen waren schon im Laufen, aber dann habe ich den Job angefangen und 3, 4 Monate später kam dann die Diagnose. Und es war so, dass ich einfach einen ruhigen, einen normalen Job gesucht habe, bei dem man nicht immer so, wie soll man das beschreiben?
Ja, ich... Absolut, und unter Strom steht, performen muss.
Ja, wie ihr das ja täglich macht irgendwie. Und so kam dann diese Festanstellung. Und da bin ich auch noch, aber merke, dass es immer schwerer wird zu arbeiten, Gedanken zu haben und die Ideen zu haben, die Kreativität. Das ist alles nicht so einfach geworden. Ja. Was mich interessiert oder was ich merke gerade, da sitzen zwei Männer mir gegenüber, die mitten im Leben stehen. Es ist für mich eine große Ausnahme, dass ich über dieses Thema mit zwei Männern spreche übrigens. Okay. Habe ich mir heute Morgen gedacht, das scheint aus Journalistenseite eher so ein weibliches Thema zu sein. Ich habe bisher immer nur mit Redakteurinnen oder Moderatorinnen zu tun gehabt. Was weiß ich, für die Süddeutsche, für die Zeit oder für die Bild am Sonntag, aber auch im Fernsehen. Und habe mir gedacht, vielleicht ist diese Alzheimer-Geschichte auch eher so ein Thema, was Frauen auch mehr interessiert. Übrigens, die Statistik sagt bei Alzheimer auch, dass von all den Alzheimer-Erkrankten 2/3 Frauen sind und nur 1/3 Männer. Liegt aber vielleicht auch daran, dass Frauen älter werden und das ja meistens eine Alterskrankheit ist.
Ich glaube, es liegt eher daran, dass es wir Männer, ich meine, ich spreche jetzt mal einfach gerade raus, dass die Männer einfach viel zu viel Schiss vor dem Thema haben. Ich glaube, Frauen reden mehr drüber, Männer sind ja immer stark, Männer sind ja immer toll. Und ein Thema wie du jetzt da zu sitzen und sagen, Mensch, ich hatte eine tolle Karriere, plötzlich war da was und es wird immer schwieriger. Mhm. Das ist schwierig, glaube ich, für dich drüber zu reden. Ich finde das super. Aber ich glaube, für Männer, die sitzen lieber am Biertisch und sagen,
die verdrängen Mensch, halt.
Ja, die verdrängen, absolut. Ich glaube, das ist das Thema.
Es ist interessant, auch die Männersicht jetzt mal zu hören von euch zum Beispiel. Ihr seid mitten im Leben und
ich bin stark. Mir, an mich kommt sowas doch nicht ran. Ey. Also, boah, das ist, ich kann mich nicht erinnern. Das liegt an der dritten Maß Bier von gestern Abend. Ja. Aber doch nicht an der Krankheit.
Ja, also es ist interessant, trotzdem auch bei Lesungen, die ich habe, das sind 70-80% Frauen tatsächlich. Männer beschäftigen sich mit dieser Krankheit wahrscheinlich nicht so gern.
Ja. Und sollten es eigentlich tun?
Du, wir haben immer bei uns, und wir haben uns das überlegt, wird das ein anderes Gespräch als sonst, als wenn da ein Vasi sitzt oder ein Willi Astor oder wer? Wie wird das Gespräch, wenn wir über so ein ernstes Thema sprechen? Wir machen das einfach wie sonst auch immer. Wir haben unsere Aufwärmrunde, wobei nach 12 Minuten Gespräch kommen wir jetzt mit der Aufwärmrunde daher. Und da stellen wir immer so ein paar Fragen, entweder oder. Und das machen wir jetzt mit dir einfach ganz genauso. Unsere Hop- oder Top-Rubrik. Und wir fangen einfach mal an. Vergangenheit oder Gegenwart?
Gegenwart. Jetzt muss ich es erklären, oder?
Musst du nicht. Du kannst.
Also ich mache das sehr gerne, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich lebe nur noch in der Gegenwart. Und das merke ich, das ist der Unterschied zu früher. Ich weiß nicht mehr, was gestern war tatsächlich. Und kann auch nicht mir vorstellen, was morgen ist. Die Welt wird irgendwie kleiner im Kopf und man ist aber präsenter im Hier und Jetzt. Und ich merke, dass es kein Links und Rechts mehr gibt, kein Früher oder was wird kommen, sondern bin total fokussiert auf die Gegenwart.
Aber Jo, wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht mehr, was gestern war. Also meinst du das jetzt wirklich wortwörtlich, dass du nicht weißt, was gestern war, mir aber all die anderen Geschichten erzählen kannst über uns, von früher? Mhm. Also du weißt, was vorgestern war, aber nicht, was gestern war? Ist das so?
Ist tatsächlich so. Ich weiß, ich war gestern in Berlin beim Morgenmagazin, aber ich weiß nicht mehr, was danach oder davor, sind solche Highlights, die ich mir natürlich merken kann, aber mir rutscht dann trotzdem viel raus in den Gedanken, wie bin ich hergekommen, was war da bei der Reise, wo habe ich übernachtet, all diese Sachen, da muss ich echt extrem nachdenken, bis es mir in den Kopf kommt und solche Highlights, ich wusste nicht, dass wir 2008 dich angerufen haben, dass du mit Heidi Klum ein Interview machen sollst.
Daran werde ich mich für immer erinnern, an Heidi Klum, zwischen den Müllcontainern in Los Angeles.
Also es ist schon so, dass ich mich an Sachen erinnere, aber ich glaube nicht so, wie ich es mal konnte. Also das merke ich total. Deshalb mehr Gegenwart, jetzt.
Nächste Frage wäre dann Kontrolle oder Loslassen?
Loslassen. Ich merke, dass ich bin jetzt so auch in der Öffentlichkeit mit dieser Diagnose oder wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Kindern einkaufen gehe und beim Bäcker bin und ich nicht weiß, die Semmel heißt oder was ich will, das ist mir egal irgendwie. Ich kann damit umgehen. Das war am Anfang schwierig und ich weiß von vielen anderen, dass sie eine große Scham haben, weil ihnen in bestimmten Momenten die Bedeutung oder das Wort fehlt oder überhaupt das fehlt, was sie machen wollten. Das habe ich total, das ist bei mir gar nicht drin. Das ist mir völlig wurscht, ob andere denken, wo halt auch oft an der Supermarktkasse, wenn ich Geldbeutel oder die Karte, das dauert halt und ich reg mich auf, wenn es vor mir lange dauert, aber wenn ich dann dran bin und halt nicht, das ist mir wurscht irgendwie.
Du beschreibst in deinem Buch einige Szenen, wo eben sowas passiert ist, immer wieder mal. Gibt es da ein Beispiel konkret, was dir einfällt, wo du sagen kannst, das war besonders strange, wo dann vielleicht auch die Reaktion auf der anderen Seite ein bisschen komisch war?
Muss ich kurz nachdenken. Ja, so eine Supermarktsituation. Ich habe es, glaube ich, im Buch nicht ganz genau beschrieben. Ich habe mit dieser Ananas beschrieben.
Die Ananas, die steht hier auf dem Tisch. Zeig die mal. Guck mal, wir haben sogar eine Ananas hier. Die hat er extra auf den Tisch gestellt, weil die Ananas kommt auch im Buch vor.
Ja, also es ist wirklich so, dass ich immer, das Obst und Gemüse ist ja immer am Anfang im Supermarkt, dass ich immer erst zur Ananas, jetzt auch noch, immer zur Ananas gehe und sie streichel. Und da habe ich damals einfach die Ananas in die Hand genommen und habe mit ihr geredet, weil ich wirklich nicht wusste, Gott, was will ich hier eigentlich? Und es hat tatsächlich, das habe ich im Buch beschrieben, ein kleines Kind beobachtet, auch eine ältere Frau. Und das fand ich so spannend, dass die Mutter hat dann von dem Kind hat das Kind weggezogen und die ältere Frau hat dann an der Ananas oder an Tomaten, ich weiß nicht mehr genau, gestreichelt und dann überprüft, ob die wirklich reden kann mit mir. Das war ein lustiger Moment, aber der Hintergrund ist ein brutaler Moment, weil ich wirklich verzweifelt war und einfach reingegangen bin und nicht wusste, was ich in diesem Laden suche. Und was mir noch einfällt, weil meine Küche da hinter euch ist, das schreibe ich auch im Buch, ich liebe Rührei und habe immer viel Ingredienzien für meine Eier und habe das dann serviert auf meinem Teller. Und hab's probiert und es hat komisch geschmeckt, weil ich dann gemerkt habe, dass ich die Eier vergessen habe. Und das ist übrigens, wenn ich diese Passage bei einer Lesung vorlese, lachen alle. Und das war gar nicht so gedacht, dass es ein lustiger Moment sein soll. Das ist mir nicht nur einmal passiert tatsächlich, auch beim Kochen mit anderen Sachen. Nudeln mit Pesto, was gehört dazu? Pesto. Vergesse ich auch manchmal. Also die Menschen sehen das, lachen dann, schmunzeln dann, aber für mich ist das eigentlich keine schöne Situation.
Wobei du, das muss man schon jetzt auch dazu sagen, um die Menschen da ein bisschen in Schutz zu nehmen, du das in deinem Buch auf eine sehr leichte, lockere Art und Weise. Also du machst es mit einem zwinkernden Auge so ein bisschen, oder? Ja. Mit dem Humor. Das war dir wichtig in diesem Buch. Das müssen wir mal wirklich auch ganz klar sagen. Ein Top-Buch, Spiegel-Bestsellerliste. Da reden wir nochmal drüber nachher. Aber ich denke nicht dran. Ein toller Titel. Du hast noch mehr Bücher schon mal in der Schublade liegen oder zumindest noch ein zweites, auch dazu später mehr. Aber das Buch, ich denke nicht dran, ist schon auch kein Buch, kein schweres Alzheimer-Medizinbuch, sondern es ist einer, der mit einem Augenzwinkern eine sehr ernste Situation beschreibt.
Taufik, das ist schön, dass du das so siehst. Ihr habt es ja beide gelesen auch. Für mich ist einfach bei dem Buch auch wichtig gewesen, also ich hatte erstmal Bock zu schreiben und wollte mich, hatte halt die Gelegenheit, einen Verlag zu haben relativ schnell und wollte halt, kennst du selber, Taufik? Bist ja auch selber Bestseller-Autor. Respekt.
Ralf, was machst jetzt du? Du
sitzt hier mit zwei Bestseller-Autoren.
Und ja. Ich habe einfach Lust auf Schreiben gehabt und wollte halt, das wirklich steht ja drunter, unter dem Titel Ein Vermächtnis zu Lebzeiten. Ich wollte meinen Kindern was dalassen. Und ich habe das Gefühl, ich kenne meine Kinder und die müssen Bock haben zu lesen. Die lesen, sind zu jung. Aber wenn die mal älter sind, müssen die sagen, boah, der Papa, das hat er geschrieben, wie toll. Und deshalb bin kein Mediziner, kein Psychologe, ich wollte einfach schön schreiben und vielleicht auch ab und zu meinen Humor zeigen, und die Gefühle auch zeigen, die ich habe. Und deshalb ist das Buch ja eher so ein, wie soll ich das formulieren, ein poetischer Almanach, wo man viel Hintergründiges erfährt, aber auch viel Persönliches und auch viel mitnehmen kann, auch wenn man diese Krankheit nicht hat fürs Leben.
Ist dir sehr, sehr gut gelungen übrigens.
Danke,
Ralf. Nee, wirklich. Also ja.
Wir haben unsere nächste Frage. Angst oder Vertrauen?
Angst. Das klingt jetzt total doof, aber ich kann mir selber gar nicht mehr so richtig vertrauen, weil ich nicht weiß, wie ich in manchen Situationen reagiere. Das, damit meine ich nicht, ob ich aggressiv oder nicht aggressiv bin, sondern im Buch habe ich das ganz zum Schluss geschrieben, ich vermisse mich.
Finde ich, ist der Satz, der bei mir eine Gänsehaut ausgelöst hat. Das ist der letzte Satz des Buches. Ich habe das Buch vor ein paar Tagen sonntags morgens gelesen und danach habe ich lange da gesessen. Dieses Ich vermisse mich hat mich absolut umgehauen.
Darf ich fragen, was da, warum das so war, warum dich das so berührt?
Naja, weil ich glaube, das Wichtigste, was wir Menschen ja haben, ist ja, es sind ja erstmal wir, unsere Erinnerungen, das, was wir mitnehmen, die Dinge, auch wenn ich jetzt mit meinen Kindern unterwegs bin, Erinnerungen schaffen und so weiter. Und wenn man das nicht mehr, sich daran nicht erinnern kann, wenn ich das vermissen würde, würde ich einen Teil von mir vermissen. Ja.
Also so ist es einfach, dass man, ich vermisse den alten Jo, der zu 100% da war und präsent und das gibt's nicht mehr. Es ist irgendwie komisch, dass ich das sage und so intensiv mit euch reden kann, aber es gibt halt diese wahnsinnigen, leisen, unsichtbaren Momente in so einer Erkrankung und im Verlauf, wo man wirklich da sitzt, auf dem Sofa sitzt und nicht weiß, was man eigentlich gerade tut und wo man ist und ob heute Dienstag oder Donnerstag ist, ob ich schon gefrühstückt habe oder Abendessen muss. Es ist einfach ganz komisch zu beschreiben, man ist einfach weg. Und dann vermisst man sich auch, dann ist ein Teil weg. Manchmal sage ich, ich bin noch zu 70-80% da und der Rest ist einfach nicht vorhanden. Ich empfinde das auch oft so als Nebelwand. Du bist so von einer Nebelwand und weißt nicht, wo du hingehen sollst, weil du orientierungslos bist. Aber übrigens ist ganz wichtig für mich, dass ich die Krankheit auch beschreibe, damit die Menschen verstehen.
Es ist so interessant und so spannend, das zu hören von dir, so authentisch.
Aber das ist so verrückt für mich, weil ich kenne dich ja schon lange und ich habe dich hier in der Tür gesehen, wir sitzen hier. Also ich persönlich, wenn du mir sagen würdest, hat er sich verändert? Wenn meine Frau mich das später fragt, würde ich sagen, also so mal so offensichtlich würde ich jetzt, also solange uns kein Rührei serviert ohne Rührei, würde ich jetzt nicht sagen, dass sich bei ihm irgendwas verändert hat, sondern für mich bist du auch mit diesem Humor und diesem wachen Blick und allem der gleiche Io, dem ich vor 40 Jahren irgendwelche Geschichten am Bodensee verkauft hat.
Und der halt nach so einem Gespräch wie jetzt einfach da sitzt und leer ist, weil der Akku leer ist. Und das ist das Problem, dass man mit dieser Krankheit sehr viel mit sich selber ausmachen muss, was man gar nicht so in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Vor einem Jahr habe ich noch gedacht, wenn jemand sagt, man merkt es dir nicht an, habe ich gedacht, ja, muss ich mich jetzt rechtfertigen für die Krankheit. Aber jetzt finde ich es toll, wenn du das sagst, weil man hat auch noch lichte Momente natürlich. Es ist ja nicht so, dass der Verlauf ist noch in einer, nicht mehr in einer ganz frühen Phase, aber in einer frühen Phase. Und der Verlauf wird noch viel, viel, viel schrecklicher. Ich weiß nicht, ob wir da noch drüber reden, aber
über alles. Ich
habe meine Mutter erlebt, das ist nicht schön.
Bevor wir jetzt vielleicht dann gleich, eine Sache noch, die wir mal fragen, bevor ich es vergesse, und das fragen wir auch natürlich den Jo. Wir heißen ja Geschmeidig, der Mehr als Fußball-Podcast. Ja. Jetzt wird es wieder auf unseren Titel hin. Was ist denn für dich geschmeidig? Was bedeutet das?
Mit euch ganz lässig reden zu dürfen. Über früher, über jetzt, authentisch zu sein, lässig zu sein und Spaß zu haben. Das ist für mich geschmeidig.
Das ist schön.
Und das habe ich gerade.
Das freut uns wahnsinnig. Du hast gerade, was mich so unglaublich interessiert, du hast deine Kinder angesprochen.
Ja.
Und du hast Kinder, die noch nicht erwachsen sind, die eher klein sind. Wie war das da? Wie ist das da?
Also im Buch beschreibe ich es auch so, mein Sohn, der sagt immer Alzenheimer. Alzenheimer ist scheiße. Wir kriegen das aber hin, sagt er. Er sagt nicht Alzheimer, sondern Alzenheimer. Und ich empfinde es so als kindlich schön, naiv und dann fällt es einem nicht so schwer, drüber zu reden. Und ja, er sagt es immer noch so. Die Kinder wissen, dass was ist mit mir, dass ich vieles vergesse. Sie wissen natürlich nicht alles, wie sich die Krankheit entwickelt, aber wir gehen da locker um irgendwie. Und die helfen mir auch tatsächlich.
Jo. Wir haben ja vorhin gesagt, für mich bist du der alte Jo. Liegt vielleicht daran, dass wir uns mit dieser Krankheit bisher alle nicht beschäftigt haben, das Gefühl haben, jemand, der Alzheimer hat, ist immer einer, der düdelig durch die Welt läuft und eben nichts mehr hinkriegt. Aber als du losmarschiert bist, dir diese Diagnose zu holen, auf Betreiben, glaube ich, von Ärzten, von deiner Therapeutin, man kann diese Krankheit nicht daran festmachen, dass einer das Rührei im Ei im Rührei vergisst oder die Pesto in den Spaghetti Pesto, sondern das lässt sich durchaus medizinisch belegen. Du warst in Großhadern, du hast da Tests gemacht. Vielleicht erklärst du das mal ganz kurz, dass man das auch wirklich medizinisch belegen kann, dass mit dem Gehirn sich was verändert.
Ja.
Und wie war das für dich, als man dir das gesagt hat? Das ist diese Sportreporterfrage, wie fühlen Sie sich jetzt?
Ja, also vielleicht das als erstes, dann kannst du mir nochmal nachhelfen mit der anderen Frage, ich bin dahin mit meiner damaligen noch Frau und war mir und habe das gar nicht im Kopf gehabt, dass ich die Diagnose Alzheimer tatsächlich habe.
Du bist ja dahin gegangen, ja, weil du einen Verdacht hattest.
Ich bin untersucht worden, komme ich gleich drauf, und dann haben die mir gesagt, kommen Sie vorbei, wir haben Neuigkeiten, oder ich weiß nicht mehr, was sie gesagt haben. Und die haben mir dann gesagt, dass ich Alzheimer habe, und ich war nicht vorbereitet darauf. Ich habe nie und nimmer daran gedacht, dass ich diese Erkrankung haben kann, obwohl sie meine Mutter auch hatte. Es ist auch nicht genetisch belegt und bedingt bei mir, und habe gar nicht dran gedacht. Und das ist, den Moment zu beschreiben, ich habe es im Buch, aber was mir so einfällt, ist, du kriegst die Diagnose Alzheimer, und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich werde aus so einem Hochhaus rausgeschmissen, fliege raus, knall noch ein paar Mal gegen die Wand und merke unten, oh, bin noch nicht aufgekommen, das tut bestimmt gleich weh. So ein Gefühl ist es. Brutal, brutal, brutal. Habe aber dann auch eine Erleichterung gespürt, weil ich habe es ja vorher gesagt, ich ja oft gedacht habe, ich habe keine Depression oder kein Burnout, da ist was anderes. Und jetzt hatte ich eine richtige Diagnose, und jetzt komme ich drauf, was du gefragt hast, Taufik, mit
wie man das zum Beispiel bildgebend, oder ja, was macht man da?
Also man macht sogenannte Neuro. Ich mache jetzt auch die Tage wieder mache bei der DIAN-Studie mit, eine weltweite Alzheimer-Studie, 2 Tage lang in Großhadern im Klinikum. Da werden neurologische Tests gemacht, also typische Fragen. Auch diese berühmte Frage, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mit der Uhr, mal eine Uhr auf und mal 3 Uhr auf, mit 2 Zeigern. Das kann ich noch. Meine Mutter konnte das überhaupt nicht, als man dahin ist und sie untersucht hat. Das ist wohl ein Parameter, dass eine Alzheimer-Erkrankung schon in weitem Stadium ist. Es werden ganz viele Fragen gestellt, wie zum Beispiel, ich da in die Tiefe gehen kann. Am Anfang von so einem Test werden dir 10 Begriffe gesagt und du musst sie dann nachsagen. Und dann musst du Zahlen rückwärts und vorwärts nachsagen und Zwischenfragen. Und nach 5 Minuten kommt wieder die Frage, kannst du mir nochmal die Begriffe von vorher noch nennen? Also es sind ganz ausgetüftelte Tests, die da gemacht werden. Also das sind diese neurologischen Tests, aber was wichtig ist und was der schnellste, einfachste Test ist, es wird ein Liquor gemacht. In der Wirbelsäule wird Flüssigkeit vom Gehirn rausgezogen, unten mit einem Liquor. Ralf weiß, was das ist. Und daran kann man schon sehr gut erkennen, ob eine Tendenz zu Alzheimer ist oder nicht. Und daraufhin werden dann sogenannte MRTs gemacht, Magnetresonanz.
Therapie, oder?
Tomographie,
ja. Oder sowas.
Und da wird dann genau hingeguckt, sind zwei verschiedene MRTs. Und da sieht man dann auch im Gehirn, dass sich was verändert im Vergleich zu einem normalen Gehirn. Ich glaube, man sieht da diese Plaques, diese Amyloid-Ablagerung, Kalk hat man früher gesagt. Und jetzt bin ich halt wieder dort, jedes halbe Jahr, und dann sieht man auch eine Veränderung, wie sich das dann verändert.
Ist das fortschreitend? Kann man das sehen, dass das fortschreitet? Oder stagniert das? Oder wie ist das? Ist das die wichtigste Frage, die man jedes Mal hat? Wie weit ist es schlechter geworden? Oder wie ist das, wenn man da hingeht?
Also, ich will es eigentlich gar nicht wissen, ja, aber die sagen es einem dann,
okay,
dass es fortschreitend ist, ja. Ich weiß es jetzt noch nicht. Die Untersuchung kommt. Das letzte Mal war es so. Und das sind so diese Grund, also MRT, Liquor, neurologische Tests, die gemacht werden. Das sind so die Grund.
Die Ärzte haben ja bei dir, du beschreibst das auch ganz schön im Buch, und du hast ja gesagt, der Erste hat gesagt, oh, der Terminkalender ist zu voll, sie haben Stress, gehen sie mal Yoga machen am Tegernsee, du hast das vorhin schon beschrieben. Dann kam das Thema Depression, Antidepression, müssen wir was dagegen tun. Bist du im Nachhinein, auch wenn man wahrscheinlich ja nichts ändern hätte können, aber vielleicht auf die Ärzte ein bisschen sauer, oder sagst du, sag mal, ich gehe da von Pontius zu Pilatus und jeder erzählt mir irgendwas anderes, was gar nicht der Fall war?
Das ist eine gute Frage. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich eine echte Diagnose habe, die stimmt. Sauer, ich weiß nicht, ob ich jetzt beim Hausarzt bin vor 5 Jahren und der sagt, vielleicht haben Sie Alzheimer. Das ist auch immer ganz schwierig. Ein Hausarzt darf sich auch nicht zu weit rauslehnen, weil das ist ja die bitterste aller Diagnosen, die man in so einem Zusammenhang bekommen kann. Ich kann das gar nicht so richtig antworten. Wenn ich im Nachhinein die Diagnose früher bekommen hätte, wäre es vielleicht auch einfacher gewesen, weil man, wie du sagst, von da nach da nach da geht und man sich trotzdem irgendwie nicht wohlfühlt. Vielleicht geht es vielen anderen auch so. Aber es ist schwierig, gleich mit dem Wort Alzheimer beim Hausarzt um die Ecke zu kommen. Das macht wirklich Angst. Also ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr dreimal das Bier im Kühlschrank vergesst zu suchen, ob der Hausarzt dann sagen soll, lass uns mal über Alzheimer nachdenken. Das ist schwierig.
Ja, also das ist, wie gesagt, das ist ein Thema, dem man sich, glaube ich, eher verschließen würde, wenn man könnte, weil man, muss man ja klar sagen, wenn du eine Diagnose kriegst, für einen Tumor oder irgendwas, gegen ganz viele kannst du was tun. Bei Alzheimer, ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her, dass der Herr Alzheimer das entdeckt hat? Über 100 Jahre.
Kannst du im Buch nachlesen.
Ja, ich glaube, ich habe es, wenn ich es im Kopf habe, über 100 Jahre.
Ja.
Und viel passiert. Ja, viel in der Forschung, aber ein Medikament gibt es dagegen nicht. Eine Operation gibt es, glaube ich, auch nicht, oder?
Ich habe einen der wichtigsten Forscher in der Jetztzeit sprechen dürfen, den Herrn Professor Haas in Großhadern. Und ich habe ihn gesagt oder ihn gefragt, wenn er jetzt mit Alois Alzheimer ein Käffchen trinkt, was würde er in den fragen wollen? Und dann, es steht auch im Buch, dann hat er gesagt, er würde gerne die Ursache der Erkrankung wissen wollen. Ich war auch bei vielen Pharmaunternehmen schon, wo man auch gerne einen Alzheimer-Patienten sieht, weil die forschen und wissen aber oft nicht, wie sich sowas auswirkt, diese Erkrankung. Und die tappen alle noch im Dunkeln. Und es ist, wie du sagst, es gibt nichts, keine OP, kein Medikament, das diese Krankheit stoppt.
Aber ist es nicht, macht einen das nicht verrückt? Wir schicken eine Rakete auf die Rückseite vom Mond, reden von was weiß ich was für Missionen ins Weltall hinaus. Und das, was uns am nächsten ist, nämlich unser Gehirn, da sind wir hilflos?
Ganz furchtbar, ja. Komisch, ja. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. und die verdrösten einen dann immer und sagen, ja, sie sind, oder wenn ich Schlagzeilen höre wie Medikament gegen Alzheimer, da werde ich wütend. Es gibt kein Medikament gegen Alzheimer. Wenn ich ein Buch lese, Alzheimer ist heilbar, von einem Doktor, auch ein Bestseller irgendwie, der verspricht etwas, was nicht einzuhalten ist. Das macht mich schon wütend, ja.
Du bekommst die Diagnose, du hast erzählt, wie wenn es dich aus dem Hochhaus rausreißt und du unten aufkommst, und dann besprichst du es natürlich mit deiner Familie, logischerweise, und auch mit deinen Freunden, Bekannten. Wie wurde das in dem ganzen Umfeld dann eigentlich aufgenommen? Wie haben die Leute reagiert?
Also ich habe es nicht jedem erzählt, natürlich. Irgendwann meinem engen Umkreis. Die waren erstaunt, weil sie ähnlich reagiert haben wie der Taufik. Ich bin ganz normal, und die wussten, dass ich eine Depression hatte, dass ich auch Medikamente genommen habe. Die nehme ich mittlerweile ja nicht mehr. Also Antidepressiva, es ist eher ein Antidementiva, was man hat, so ein Pflaster und so. Hilft aber auch nichts. Und das Interessante ist, die waren geschockt. Enge Freunde, ich sag immer neue Freunde, die man so hat, wenn man da draußen in Waldperlach lebt, die man abends zum Grillen holt und wo man Spaß hat. Und dann war es halt einfach so. Dann kam die Scheidung, ich habe mich auch räumlich verändert, und dann ist da einfach gar niemand mehr da, tatsächlich. Also ich will keinem Vorwürfe machen, auch viele enge Freunde, ich habe das Gefühl, die denken, boah, ich mache jetzt einen Podcast mit euch, ich bin im Fernsehen, kann noch geradeaus reden, dem geht's gut. Und es ist wirklich kein Vorwurf, wenn ich das sage, dass eigentlich niemand mehr da ist, aber es ist so.
Also, ist da eine gewisse Hilflosigkeit bei manchen Menschen? Stellst du das fest, dass sie nicht wissen, wir sind jetzt welche, wir haben uns auf dieses Gespräch vorbereitet. Ja. Wenn du es mir auf der Straße aus dem Stegreif gesagt hättest, wir laufen uns nach 20 Jahren wieder über den Weg, und du sagst zu mir, du, ich habe jetzt übrigens, ich habe Alzheimer, dann würde ich wahrscheinlich mit offenem Mund da erstmal stehen und überlegen, was das bedeutet, bevor ich wüsste, wie ich damit umgehe.
Das war dieser Schock, den die hatten tatsächlich, ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, ich habe versucht, die Situation nochmal zu beschreiben, aber das ist genauso.
Das ist ein Fremdwort plötzlich. Du bist Anfang 50 und sagst, du hast Alzheimer. Das ist für jeden ein Fremdwort, weil sie nicht wissen genau, was Alzheimer ist. Es gibt noch Kumpels, die fragen mich, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer? Das frage ich euch jetzt lieber nicht. Ihr wisst es natürlich. Und da fängt es an irgendwie. Man muss sich mit der Krankheit beschäftigen, und ich kann ja von niemandem erwarten, dass er das tut. Alzheimer ist erstmal ein böses Wort, und es kippt die Stimmung bei den Freunden, Bekannten. Aber wenn es dann ins Detail geht, und ich lebe jetzt hier schon fast 2 Jahre hier alleine, dann merke ich einfach, dass diese Krankheit auch die Kontaktdaten löscht, habe ich beschrieben im Buch. Gar nicht böse gemeint, oder weil du, Taufik, du hast es gesagt, und Ralf, vielleicht hat man Angst davor, damit umzugehen, sich damit zu beschäftigen, weil man selber Angst hat, vor allem Männer, das sind ja vor allem männliche Freunde, die ich habe. Und vielleicht aber ist man so im Alltagstrott drin, frage ich euch auch, ihr habt ja auch Stress, positiven Stress mit der Familie, mit dem Job, da kann man sich nicht so täglich oder auch sonst so mit so einem kranken Freund beschäftigen.
Das ist wirklich eine gute Frage, weil es gibt immer Fälle natürlich auch im Umfeld, bei dir wahrscheinlich auch, Taufik, wo ähnliche Fälle, jetzt nicht Alzheimer, aber es gibt andere schwere Krankheiten. Und natürlich, also wenn du mir die Frage so offen stellst, da gibt's schon auch, bei engsten Freunden ist es dann sicherlich intensiver, aber sonst wo du sagst, da würde ich mich gerne mal mehr melden, und dann ist das Klassische so, du sagst, klar, ja, den rufe ich heute Abend an, und dann passiert zu Hause was mit der Familie oder sonst irgendwas, und das, ach Mensch, wollte ich, mache ich morgen, und ja, so verschiebt sich das.
Aus den Augen, aus dem Sinn, ne?
Vollkommen richtig, der Vorwurf,
also, ja. Könnte von mir sein, der Satz, aber es ist so, ich frage euch auch, also als Betroffener, also es hängt nicht nur an Alzheimer, auch wenn jemand eine schwer verlaufende Krankheit hat, verliert man tatsächlich Freunde. Das habe ich von vielen gehört auch. Es ist gar kein Vorwurf. Aber was das Gute ist, man hat dann auch da wieder, wie bei der Diagnose selbst, weiß man, okay, es ist so, und die engen Freunde verliert man dann aus dem Grund, und dann ist es so. Was noch besser ist, man kriegt neue Freunde, die mich als Alzheimer-Mensch kennen und die ganz anders mit mir umgehen. Damit meine ich nicht das Mitleidige, sondern die verstehen mich auch irgendwie besser. Oder die ganz, ganz alten Freunde, vom Bodensee auch einige, die dann sagen, oh Gott, was ist mit dir? Schulfreunde, Studienfreunde, die haben komischerweise wieder mehr Kontakt. Man hat so ein, zwei Mal, kennt ja auch solche Freunde, ein, zwei Mal im Jahr Kontakt, trifft sich, ist alles so wie früher, es ist alles toll. Mhm. Und die melden sich. Aber diese alltäglichen aus den letzten 10 Jahren zum Beispiel, ja, das ist weg.
Wir haben ja gesagt, wir können über alles reden.
Ja.
In diesem Zusammenhang, also du bist alleine, bist getrennt von deiner Frau, du hast deine Kinder, die du ab und zu siehst, aber wie ist das? Du bist ein sehr gut aussehender Mann. Das kann man gerne auf der Instagram-Seite bei uns sehen. Da werden wir nämlich Fotos von dir auch zeigen und auch diese Videos dazu. Aber du bist ein gut aussehender Mann, du bist 53. Wenn man alleine ist, hätte man vielleicht gerne mal eine Schulter, auch eine weibliche, an die man sich anlehnen kann. Wenn du da jemanden kennenlernst, oder ich weiß nicht, ob das es gegeben hat, jemanden kennengelernt hast, wie ist da der Umgang? Fällt man mit der Tür ins Haus? Versucht man das langsam zu machen? Sagt man das gar nicht aus Angst, dass die Person eventuell Angst haben könnte einen potenziellen Pflegefall sich ins Haus zu holen? Wie ist der Umgang damit?
Darf ich da eine Gegenfrage stellen? Wie würdet ihr sein?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde es relativ schnell sagen.
Ich glaube, das ist eine Frage, die müsstest du mir stellen, wenn ich die Diagnose bekommen hätte, Alzheimer. Ich glaube, ich kann jetzt dir weiß Gott was dreimal gescheit erzählen, aber ob das dann so ist, wenn es so ist.
Also ich habe ein Beispiel, ich habe jemanden kennengelernt, weiß gar nicht mehr wann, wo, wie, und habe einfach nur gedacht, das lässt man jetzt so flutschen und schauen, was dann wird. Das ist von den Gefühlen her, glaube ich, von beiden was gewesen. Und dann hat die Person aber gesagt, Jo, willst du mir noch was verraten? Die hat das wohl irgendwie mitbekommen.
Also die hat es mitbekommen oder die hat an dir was gemerkt?
Nicht von mir, nicht an mir gemerkt.
Sondern, weil man merkt es ja erstmal nicht
gleich. Man merkt es nicht, genau. Ach ja, wenn man 24 Stunden mit mir zusammen ist, merkt man es tatsächlich. Mhm. Und diese Person hat dann wohl recherchiert. Ich habe irgendwie mal einen Satz loslassen, so war von einem Jahr oder noch länger, ich schreibe ein Buch. Und dann hat sie irgendwie recherchiert und dann hat sie eben festgestellt, dass ich eben diese Diagnose habe. Dann hat sie auch ganz klar gesagt, ganz lieb, aber sie sieht dann keine Zukunft. Und das kann ich keinem übel nehmen. Ja, man wünscht sich so eine Schulter tatsächlich. Aber jetzt muss ich euch auch wieder direkt fragen.
Er kann den Journalisten.
Ja, du kriegst man in so einer Runde ist.
Du kriegst den Mann aus dem Journalismus, aber den Journalisten nicht aus dem Mann.
Stellt euch vor, ihr seid eine Frau. Ihr seid Frauen. Und wir würden uns super verstehen, Mann und Frau. Und vielleicht knistert's, vielleicht könnte da mehr sein. Und ich sag dann, ich habe Alzheimer, Frühdemenz. Ganz ehrlich jetzt, wirklich ganz ehrliche Antwort. Hättet ihr Bock, eine Beziehung, eine richtige Mann- und Frau-Beziehung mit mir zu führen?
Also ich würde mich wahrscheinlich, wenn du es mir jetzt so sagst, ganz offen sofort recherchieren, was da passiert, was da los ist, weil ich wüsste es dann wahrscheinlich gar nicht. Jetzt weiß ich es, weil wir hier sitzen, noch vor diesem Gespräch. Und bevor ich mich beschäftigt habe, hätte ich gesagt, klar, das ist ein bisschen früher, aber die Symptome. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte es dir nicht sagen. Mhm. Ich könnte es dir nicht sagen, weil ich weiß es nicht.
Also ich glaube, wenn ich ehrlich bin, nach dem Wissen dessen, was ich jetzt auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, würde ich mir denken, also da müsstest du von den Gefühlen vertrauen, aber vom Kopf her, also der Kopf würde, glaube ich, sagen, egal was das Herz sagt, es ist ein Ding, das läuft irgendwann gegen eine Wand wahrscheinlich.
Ich kann nur sagen, ich wünsche mir sowas, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich da... Ja, beide Antworten von euch sind, es ist schwierig zu sagen. Ich kann nur sagen, man ist im Hier und Jetzt und man liebt die Momente, man genießt Momente, aber es ist auch knallhart und den Satz meine ich ernst, man hat keine Zukunft mit dieser Erkrankung. Und ich kann keiner Frau es übel nehmen, wenn sie dann die Zukunft mit mir nicht gehen will. Natürlich nicht. Das ist beschwerlich, das ist hart, das ist, es wird ja nicht besser, es wird immer schlechter. Ich kann euch beide verstehen, wenn ihr beide Frauen wärt. Ich könnte euch beide verstehen und wäre mit keinem sauer und böse, weil ich kann das absolut nachvollziehen.
Du hast das Stichwort gegeben, Zukunft. Aber ja, reden wir jetzt darüber, wie ist dein jetziger Alltag und wie sieht deine Zukunft aus, knallhart?
Ja, mein jetziger Alltag ist, dass ich merke, dass ich eigentlich gerade mittelfristig eine andere Lösung suche, als allein zu leben.
Was sind da die Optionen?
WG? Schwierig, in München ganz schwierig.
WGs oder ein Heim oder wie sieht das aus?
Also Pflegeheim zwischen Menschen, die 20, 30 Jahre älter sind als ich, kommt nicht in Frage. Ich bin auch noch kein Pflegefall. Demenz-WGs gibt es wohl, aber auch da sind die Menschen in einem weiteren Stadium als ich. Es gibt diese optimale Lösung, wie ich sie mir vorstelle, in München nicht, dass man noch Freiheiten hat. Ich brauche ja meine Kinder, ich will ja meine Kinder bei mir haben. Es gibt Demenz-WGs, da ist aber keine Übernachtung gestattet. Aber da ist auch die Altersrate viel höher und es ist einfach auch finanziell nicht zu stemmen. Da reden wir von 5.000, 6.000 Euro im Monat. Und also diese optimale Lösung in München gibt es einfach nicht.
Gibt es die außerhalb, um mal zu fragen? Weil du sagst jetzt dreimal München, gibt es nicht. Gibt es woanders in Deutschland? Hast du dich da mal schlau gemacht?
Ja, und auch viel gesprochen mit vielen Betroffenen. Die haben allerdings alle nicht das Problem, wie ich, dass sie alleine sind, sondern die haben noch einen Partner und eine Familie und ein Zuhause. Es sieht in Deutschland wirklich, da sprichst du einen ganz wunden politischen Punkt an. Es gibt es nicht tatsächlich. Ich habe auch mit der Alzheimer Gesellschaft München genau zu diesem Thema Austausch und wir werden uns zusammensetzen und überlegen. Aber so wie ich es mir vorstelle, ich muss in München leben oder um München, weil meine Kinder hier sind. Deshalb, aber auch im Bundesgebiet ist das nicht so. In Holland zum Beispiel weiß ich, da gibt es ganze Dörfer für Alzheimer-Patienten, aber auch für Menschen mit anderen Behinderungen. Wirklich ganze Dörfer, wo sich jeder trifft, wo jeder leben kann. Ich glaube, Holland ist in vielen Punkten viel fortschrittlicher, ihr nickt beide ja, als wir hier. Es ist eine Erkrankung, Frühdemenz, die einfach nicht in die Gesellschaft gehört oder wo die Gesellschaft oder die Politik sich auch noch nicht so viele Gedanken gemacht hat. Weil der Normalfall ist, dass man eben zu Hause ist und dass es eine pflegende Angehörige gibt, nämlich die Partnerin in dem Fall, die da ist für jemanden oder der Partner, wenn es umgekehrt ist. Und die Frage stellt sich oft dann erst, bringen wir den Alzheimer-Betroffenen ins Pflegeheim oder ist er so lange wie möglich bei mir im Haushalt? Das ist die Frage, die man sich stellt. Aber ich merke bei mir, dass das alltägliche Leben beschwerlicher wird und dass der Kühlschrank oft leer ist, weil ich nicht einkaufe, weil ich habe Hunger, gehe zum Kühlschrank, da ist nichts, mache ihn zu, setz mich hin, schlaf, schau Fernsehen und oft merke ich gar nicht, dass ich gar nicht gegessen habe. Und manchmal öffne ich Briefe nicht, weil ich sie vergesse. Manchmal tagelang, es sind einfach, oder ich gehe nicht zur Arbeit, weil ich vergesse, dass ich zur Arbeit gehen sollte. Ich glaube, in einem Surrounding in einer WG mit Unterstützung wäre das die optimale Lösung, aber die gibt's nicht. Habe ich noch nicht gefunden, ja.
Noch nicht vielleicht. Vielleicht ist es ja auch ein Anstoß, weil das ist ja auch ein Thema, das du durch dein Buch anstößt, das ja bei unglaublich vielen Menschen überhaupt nicht präsent ist. Ja. Um das Gespräch vielleicht kurz auch nochmal, wir haben ja gesagt, die meisten Männer, da findet es nicht statt. Ja. Und dadurch, dass du das so nach außen trägst, was ja bewundernswert ist, könnte sich ja da was tun.
Ja. Das wäre schön, ja. Ja. Ralf, weil ich glaube, auch in München gibt es viele Menschen, die in so einer Situation wie ich sind oder anders krank. Und da gibt es einfach nicht nur eine nicht bezahlbare Lösung, sondern aus meiner Sicht noch gar keine richtige Lösung.
Jo, bei diesem offenen Gespräch eine Frage, die auch nicht so einfach ist und auch nicht so einfach ist zu beantworten, aber du kannst sie beantworten, weil du hast sie oft an Ärzte gestellt. Wie ist die Zukunftsaussicht? Wie geht das jetzt tatsächlich weiter, wenn du sagst, du denkst schon darüber nach, was dann kommt und eventuell wo man dann... Wie ist das, wenn man die Diagnose kriegt, Alzheimer mit 51?
Ich kann das nur bei meiner Mutter beschreiben oder anhand meiner Mutter beschreiben. Man wird, das kann schnell gehen, das kann auch sich ziehen. Man wird unselbstständiger, man wird langsamer. Ich merke bei mir auch, dass ich langsamer gehe. Es hat nichts mit meiner Fitness zu tun. Dass man manchmal länger braucht zum Nachdenken, um Ideen zu haben. Und dann wird man auch von Mal zu Mal unselbstständiger. Bei meiner Mutter war es so, dass sie dann irgendwann nicht mehr richtig laufen konnte. Sie dann in den Rollstuhl musste, irgendwann auch nicht mehr selbstständig essen kann, Nahrung zu sich nehmen kann und irgendwann dann bettlägerig wird. Und das kann sich hinziehen. Bei meiner Mutter war es von Diagnose bis zu ihrem Tod 13 Jahre.
Sie war aber deutlich älter als du, ne?
Mit 59 hat sie die Diagnose bekommen. Ich glaube aber, es war schon vorher bekannt.
War auch sehr früh.
Ja, auch früh. Aber sie war stark. Sie hat da sich irgendwie innerlich gewehrt. Und man sagt bei Frühdemenz, ich kann da gar keine Prognose sagen. Mhm. Es kann schneller gehen oder nicht schnell. Aber es ist immer, es sind dann sogenannte Schübe, die dann kommen und es wird dann auch nicht mehr besser, sondern es wird eher schlechter. Aber das Gute ist, Taufik, weil du das gefragt hast und Ralf auch ich denke da gar nicht so intensiv, auch weil du gefragt hast, wie die Zukunft aussehen kann, auch wohnlich und so. Und da bin ich wieder in dem, was ich vorher gesagt habe. Man ist oft im Jetzt und denkt gar nicht so weit, was passieren wird. Und das ist gut. Ich glaube, weil das Gehirn auch nicht mehr so offen ist für Neues, denkt man da gar nicht so intensiv drüber nach. Wobei ich schon oft denke, wie das wird, wenn man den Namen der Kinder nicht mehr weiß oder wenn die Kinder merken, oder Papa, der hat sich extrem verändert, bis hin zu, sind ja noch jung die Kinder, er kennt uns nicht mehr. Das ist brutal. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag dran denke, weil ich es einfach nicht parat habe. Das ist ein Schutz irgendwie, aber ich glaube, der ist gemacht durch den Verlauf vom Gehirn irgendwie. Ja.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, da geht es um die Zukunft. Und zwar, du hast noch ein Buch, du hast eins auf dem Markt, du hast einen Roman geschrieben. Der ist noch nicht draußen. Wie sieht's? Worum geht's da? Was ist das für ein Roman? Und wann kommt der? Ich meine, hey, also ich habe das erste gelesen, ich freue mich aufs zweite.
Also das ist ja dann kein Sachbuch, sondern würde ein Roman werden. Den habe ich betitelt mit Puffreis im Aquarium.
Was ist denn das für ein Titel?
Ein cooler Titel irgendwie. Sehr gut. Also es geht darum, es geht um, wenn ich das kurz sagen darf, es geht um einen Journalisten, der 1 Million Euro bekommt von einem unbekannten Geldgeber. Er muss dieses Geld aber an seine besten Freunde geben, und zwar mit Bedacht und das innerhalb von 27 Tagen. Wenn das nicht klappt, dann ist kein Geld da. Und das Problem des Journalisten ist, er hat keine Freunde und er hat keine Zeit, weil er gerade an der Story seines Lebens dran ist. Und im Endeffekt geht es, also es sind ja lauter so Plots, die wichtig sind.
Super Story, ja, also super Geschichte. Ich sehe mich gerade als Journalist. Ich habe gerade keine Zeit, weil ich mit dem FC Bayern nach Budapest in Champions League
Finale muss. Ja, und der Journalist ist natürlich bei einem Model in L.A. Und mit einem Rockstar an der chinesischen Mauer und sucht nach dem Sinn seiner Story.
Also das heißt, du haust da auch autobiografische
Züge? Ja, total. Nur andere Namen und Roman ist, da kann ich mich richtig austoben mit Erfindungen. Und im Prinzip geht es um die große Frage des Lebens, ist man mehr für andere da oder für sich selbst? Und das wird dann aufgelöst oder nicht aufgelöst. Und ich habe das schon fast fertig, das Buch. Ich habe da vor 7, 8 Jahren schon angefangen, aber der Verlag meinte, dieses Sachbuch ist irgendwie dringlicher. Und jetzt schaue ich mal, wie es weitergeht mit dem Buch. Wow. Und Puffreise im Aquarium ist tatsächlich, da trifft der Hauptdarsteller einen Nachbarn und der hat seine Schwester bei sich und die hat Frühdemenz mit Anfang 30. Und er beschreibt Demenz mit, das ist wie wenn man Puffreis in ein Aquarium reinschüttet, dann dann zerbröckelt der Kopf irgendwie. Also er beschreibt diese Demenzkrankheit. Und ich habe das damals beschrieben, weil ich meine Mutter im Hinterkopf hatte und selber noch gar nichts wusste von Demenz. Und so ein kleiner Wink, ja.
Also ich freue mich total drauf.
Ja.
Und ich muss sagen, es war unglaublich. Vielen, vielen Dank.
Sind wir schon soweit?
Wir haben immer diese Stunde und die haben wir jetzt durch. Also wir haben viel gesprochen und selten ein so intensives und offenes Gespräch geführt. Sehr wichtig und vielen Dank.
Also wenn du da ins Auto steigst jetzt nach dem Gespräch und nach Hause fährst, da gibt's einiges, was man mitnimmt, über das man nachdenkt. Das ist, ja, wie gesagt, es war uns von Anfang an klar, dass es nicht so ein ganz leichtes Gespräch wird. Also da geht's nicht um irgendwelche Wortakrobaten, nicht um irgendwelche Goldmedaillenabfahrer, die wir nicht mehr haben in Deutschland. Da geht's um was, was uns alle treffen kann. Und ich glaube, das ist das, was wir mit diesem Gespräch auch so ein bisschen darlegen wollten.
Wir haben nicht mal über Fußball geredet,
nee.
Ralf und Taufik.
Schaust du noch regelmäßig? Bist du noch?
Aber nicht mehr so wie früher. Aber mich elektrisiert das, wenn der FC Bayern spielt und jetzt kurz vor vielen Titeln ist und auch die Fußball-WM ist ja da. Also das, klar.
Ja, super. Also haben wir doch ein bisschen Fußball noch untergebracht.
Ich habe es ja nicht gedacht.
Aber das war heute definitiv der mehr als Fußball-Podcast.
Das stimmt.
Mensch, Jo, vielen Dank. Alles Gute.
Euch. Ja. Alles Gute und bleib genauso geschmeidig, wie du bist.
Ich versuche es. Vielen, vielen Dank.
Geschmeidig, der Mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Khalil.